ARD.
Mein Name ist Caro Worps und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Samenspenden.
Mein Name ist Miguel Robitzky und ich schließe diese Woche meine Tabs zu Big Boss.
Ihr hört Too Many Tabs, der Podcast.
Herzlich willkommen zu eurem persönlichen Key Race Alert der deutschen Podcast-Landschaft. Ihr hört Too Many Tabs in der ARD-Audiothek. Es ist Election Week, Caro, in den USA. Election!
Ja, Offenlegung, wir nehmen ja immer ein bisschen früher auf. Es ist jetzt Freitag, der 1. November.
Wir wissen noch nichts,
aber wenn die Folge natürlich läuft, dann sind wir mitten in der heißen Phase.
Wenn die Folge veröffentlicht wird, sind wir mitten in der Nacht der Election Week. Kamala Harris versus Donald Trump, Caroline Worps. Also man kann, glaube ich, sagen, auch wenn wir jetzt noch nichts wissen, das Land ist ja tief gespalten. Ne?
Ja, klar. Jetzt kommt es auf die Swing States an. Ne?
Am Ende werden die Swing States es wohl entscheiden. Die Swing States sind die erkennt man immer am Pampasgras im Vorgarten.
Genau.
So war das.
Ja. Und Ananas.
Aber wir haben wirklich ja einen wirklich wilden US-Wahlkampf hinter uns.
Ja.
Caro, hast du irgendwas, was du in deinem Herzlein mit dir rumträgst, was so ein besonderer Moment ist, den du nicht vergessen kannst?
Also natürlich Kamala as Brad. Und das war natürlich ein Iconic-Moment. Was für ein wilder Wahlkampf.
Überhaupt Taylor Swift, dass so Charlie XCX und Taylor Swift so eine riesige Rolle spielen, hätte ich auch nicht gedacht. Und auf der anderen Seite dann Kid Rock.
Und natürlich They're Eating the Dogs, They're Eating the Cats. Das ist mir auch sehr in Erinnerung geblieben von Donald Trump.
Dann natürlich, als El Hotzo seinen Job verloren hat, weil er sich über die Schüsse auf Donald Trump lustig gemacht hat.
Ich dachte, El Hotzo hätte geschossen.
Ach so, so war das.
Ich weiß es gar nicht mehr genau.
Gibt es jetzt aber wohl eine Dokumentation über El Hotzo, aber ich weiß nicht genau wo man die finden kann.
Ich glaube, der muss sich da wohl entschuldigen gehen.
Also wird man wohl finden, wenn man da ein bisschen recherchiert im Internet. Das habe ich total vergessen, war auch noch ein Moment. Da gab es so Hackerangriffe von so Gay-Furries auf eine Kernreaktor-Forschungseinrichtung. Das ist sowas, das findet wirklich nur im US-Wahlkampf
statt. Das habe ich, glaube ich, nicht mitbekommen.
Ja, das sind so, es gibt noch so kleine Nischen, Perlen zu finden. Ich habe auch noch eine Sache gefunden, und zwar hat da der ehemalige republikanische Abgeordnete Adam Kinzinger gesagt, das war ganz am Anfang des Wahlkampfs letztes Jahr, dass Donald Trump wohl im Amt gestunken habe und dass er Leuten empfehlen würde, im Umfeld von Donald Trump in seiner Gegenwart Maske zu tragen. Woraufhin Donald Trump seinen Sprecher hat losgeschickt und er hat ein Statement verfasst, und das Statement war, das ist kein Scheiß, Adam Kinzinger hat live im Fernsehen gefurzt und ist ein arbeitsloser Betrüger. Also, ja, das war, glaube ich, im letzten Dezember. Also, das war so die Messlatte, damit ging es los.
Ja, also US-Wahlkampf, das ist ja was ganz anderes.
Das ist was ganz anderes.
Das ist gar nicht zu vergleichen.
Das könnte man hier in Deutschland, das wüsste man gar nicht, wie man das hier machen sollte. Ne? Das Entertainment, was da so. Das Entertainment. Kennst du Gail Tufts auch? Die ist auch so eine diese deutsche Kabarettistin, die immer, also deutsch-US-amerikanische Kabarettistin.
Die muss immer sagen, wie die amerikanische Seele so tickt.
Genau, die kommt immer alle 4 Jahre, wird sie in alle Talkshows eingeladen und sagt dann eigentlich immer die gleichen Sachen.
Das sind Entertainer.
Und die wollen einfach die Showbiz.
Ja.
Das ist immer. Und die Deutschen, die wollen kein Showbiz.
Nee, über Olaf Scholz habe ich noch nicht gehört, dass er furzt. Schlumpfiges Grinsen kam vielleicht am nächsten noch an.
Ja, und dann kommt er mit seiner Aktentasche TikToks da um die Ecke. Ja. Also das ist alles ein bisschen wie eingeschlafene Füße im Vergleich. Aber wollen wir uns nicht beklagen. Wir wollen natürlich keinen Wahlkampf in Deutschland, wo irgendwie geschossen wird und wo Leute furzen.
Eating the dogs and eating the cats.
Nein, bitte nicht.
Unterhaltsam ist es allemal, und ich hoffe natürlich, dass Trump nicht gewinnt. Und es ist einfach Election Night, wenn ihr das hört. Und ihr wisst viel mehr als wir.
Ihr wisst wahrscheinlich mehr. Aber ich finde gut, dass wir jetzt nochmal so Too Many Tabs auch mal uns positionieren gegen Donald Trump.
Wir sind ganz klar gegen Donald Trump. Da habt ihr's.
So, und ich habe heute auch ein paar Tabs dabei zum US-Wahlkampf, aber die würde ich dann nachher schließen und würde jetzt erstmal fragen, Caro, was gibt's denn bei dir? Was ist denn dein Thema? Was brennt dir denn diese Woche in der Election Night unter den Fingernägeln?
Thema Samenspenden. Also ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich jetzt einfach langsam in das Alter komme, wo man sich über sowas Gedanken machen kann. Bei mir sind gerade irgendwie Samenspendewochen im Algorithmus.
Okay, also das ist ja immer das Schöne hier an dem Podcast, dass wir zusammenkommen können und gucken, was bei dem anderen so im Algorithmus zu finden ist, weil bei mir waren Samenspenden bisher noch kein Thema.
Also es ist jetzt auch nicht aktiv Werbung oder so, sondern es sind eher so Stories, was wahrscheinlich daran liegt, dass es ab und zu mal sehr weirde Stories rund um Menschen gibt, die Samen spenden, die dann durch die Medien geistern, also die Stories. Nicht die Samen, obwohl die Samen ja eigentlich auch indirekt. Erstmal Grundlegendes natürlich zu Samenbänken und Samenspenden. Gute Sache.
Top.
Es kann natürlich Paaren helfen mit unerfülltem Kinderwunsch, dann doch ein Kind zu bekommen. Es kann lesbischen Paaren helfen, generell queeren Paaren dabei eine Familie zu gründen. Toll, dass es Menschen
Cash,
gibt.
Es gibt Cash.
Es gibt Cash und eine
Tasche. Cash und Masturbation.
Toll, dass es Menschen gibt, die Samen spenden. Andererseits denke ich auch, du musst schon irgendwie sehr von dir überzeugt sein, wenn du jetzt denkst, jo, meine Gene, die sollten unbedingt weitergegeben werden in die Welt.
Aber das ist ja nicht der Gedanke, den man hat, wenn man eine Samenspende betreibt.
Ja, warte mal ab, was dich heute noch erwartet in meinen Tabs.
Ach so, okay.
Könntest du dir das vorstellen denn? Ich meine, du hast einige gute Qualitäten.
Ich habe ein paar gute Samen im Petto.
Ja.
Also ich könnte mir das durchaus vorstellen. Ich habe es bisher noch nicht gemacht. Wie viel gibt's denn da?
Ja, gut, dass du fragst. Ich kann direkt mal ein paar Fun Facts liefern zum Thema Samenspenden. Ich habe in einem Beitrag von Deutschlandfunk gelesen, dass geschätzt 100.000 Kinder in Deutschland leben, die durch Samenspenden entstanden sind. Und viele von denen wissen das gar nicht. Und es gibt noch nicht so lange ein bundesweites Register mit den Daten der SpenderInnen. Das gibt es erst seit 2018. Mhm. Und deswegen war das lange Zeit so ein bisschen so eine rechtliche Grauzone. Also da ist einiges wohl auch Fragwürdiges gelaufen. Zum Beispiel sind da Kinder, die dann irgendwie angefangen haben, nach ihren leiblichen Vätern zu fahnden, irgendwie auf Leute gestoßen, wo das ohne Einwilligung passiert ist, oder stoßen plötzlich auf Spender, die sehr, sehr viele Kinder gezeugt hat, was dann natürlich mit sich bringt, dass du sehr, sehr viele Geschwister hat, was natürlich auch psychisch Konsequenzen haben kann, also für die Eltern als auch für die Kinder. Das ist ja irgendwie shocking news, wenn du da so über deine Wurzeln plötzlich solche Sachen aufdeckst. Und dann habe ich noch gesehen, in Deutschland erlauben die meisten Samenbanken nur 15 Kinder pro Spender. Das ist halt aus einem Grund eingeschränkt, damit halt nicht so viele genetische Halbgeschwister durch die Gegend laufen. Aufwandsentschädigung steht hier 100 bis 150 Euro pro Spende.
Ist ganz okay.
Ja.
Also da bin ich dabei. Das würde ich mal in Angriff nehmen.
Okay.
Ich habe dich ja mal gefragt, ob du vielleicht irgendwann in der Zukunft mal eine Leihmutterschaft für mich übernehmen würdest, wenn ich denn mal einen Kinderwunsch hätte.
Das hast du mich mal gefragt.
Ja, Das Angebot steht auch noch.
Das Angebot.
Ja.
Also da bist du jetzt nicht dann die Person, die mir was anbietet in dem Fall.
Naja. Wie man es nimmt. Ne?
Ja, reden wir vielleicht dann nochmal wann anders drüber.
Okay, also willst du jetzt nicht...
Will ich dir jetzt gerne nicht on-air zusagen.
Okay, schade. Ich dachte, ich könnte dich vielleicht mit Öffentlichkeit da reinquatschen und dann wäre es versiegelt.
Es ist eben jetzt so geregelt, dass... Also erstmal bist du anonym, wenn du Samen spendest. Aber das Kind hat ab dem 16. Lebensjahr das Recht, dann deine Identität zu erfahren. Also wenn du dich dafür entscheidest, dann musst du das quasi in Kauf nehmen, dass dann diese Kinder dich irgendwann kontaktieren können.
Muss ich dann auch was zahlen? Nee.
Das musst du nicht. Du bist da ausgenommen von Unterhaltszahlung und Sorgerecht und so weiter, wenn das eben auf offiziellem Wege so läuft. Mhm. Aber ja, sie können sich dann melden bei dir.
Ja, aber das ist ja auch interessant, solange man da dann keine Verantwortung hat.
Kannst du dann
hat.
Mal alle mit hier in den Podcast bringen.
Oh ja, dann können wir eine neue Praktikantin-Folge
ja, genau.
machen.
Genau, und was eben die Alternative dazu ist. Also
so ein Long-Term-Project, was wir jetzt hier mit dem Podcast begleiten über 14 Jahre, bis 16 Jahre.
16 Jahre.
Genau, bis dann irgendwann mich eventuell meine möglichen Nachfahren kontaktieren und dann kommen die alle hier endlich mal zu Wort.
Ja.
Also, bleib dran, es kann nur 16 Jahre dauern.
Wir sprechen uns in 16 Jahren
nochmal. Special-Folge.
Also das ist natürlich mit Hürden verbunden und es ist auch dann recht teuer, wenn du das in Anspruch nehmen willst. Ich glaube, das sind dann so um die 600 Euro aufwärts. Deswegen gibt es auch private Angebote, die in der Regel dann günstiger sind. Also weniger Hürden und weniger Geld. Da finden sich dann Leute zum Beispiel auf Plattformen zusammen oder du fragst eben im Freundeskreis rum, so wie in unserem Fall, nur umgekehrt.
Ich meinte das nett.
Ihr meint es das nett,
ja. Es gibt nicht viele Leute, mit denen ich das machen wollen würde. Mhm.
Naja, okay, also privat, also ich könnte dich natürlich auch nach einer Samenspende fragen. Vielleicht sollten wir uns nicht mehr als einen Podcast teilen. Ich weiß es nicht genau.
Aber wir viben schon. Ich muss sagen, ich finde ganz süß, mal kurz eine kleine andere private Anekdote. Uns fehlt hier heute ein zweiter Stuhl in unserem Aufnahmestudio.
Ja.
Und wir haben uns dazu entschieden, dass wir dann beide stehen, dass nicht einer sitzen muss.
Ja.
Hier steht jetzt in der Mitte von uns ein Stuhl, damit hier keiner gewisse Privilegien genießt.
Sind wir nicht süß?
Das ist doch wirklich...
Sind wir nicht mausig?
Also das ist richtig mausig.
Das ist wirklich mausig. Mausikor. Naja, einer, der es eben auch gemacht hat, wir kommen jetzt zurück zum Thema Samenspenden, das ist Gerrit.
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 Jungs und 11 Mädchen. Es war nicht von Anfang an geplant, bald 30 Kinder zu haben.
Es ist für mich nicht ganz mein Papa, aber halt irgendwie doch.
Ja, das ist Gerrit mit 30 Kindern.
30 Kindern, aber Papa aber irgendwie auch doch nicht.
Ja, er hatte damals das Gefühl, die eigenen Gene weitergeben zu wollen. Tango-Lehrer war er damals. Also da gehört schon was dazu, dass du dann sagst, ja, und ich bin jetzt der Samenspender. Also ich finde, das ist ganz süß gelöst, weil er wirklich sagt, ich baue zu jedem Kind irgendwie, das heißt, enge Bindung geht ja natürlich nicht bei 30 Kindern, aber zumindest Kontakt auf. Und es gibt auch eine WhatsApp-Gruppe, in denen sind alle Mütter und die Kinder so organisiert.
Ach,
und die treffen sich einmal im Jahr alle zu so einem Familientreffen.
Wie oft dürfte man denn Samen spenden, wenn man jetzt zum Beispiel Geldprobleme hat und sagt, okay, ich verdiene mir jetzt was dazu mit Samenspenden. Kann
also,
man das
wie gesagt,
mehrfach täglich?
Du kannst halt, wahrscheinlich Open End, aber bei 15 Kindern ist halt dann rechtlich Schluss.
Ah, okay.
Damit halt nicht so viele Kinder rumlaufen mit deinem Genmaterial.
Aber er hat jetzt 30.
Er hat 30, aber es ist auch privat gelöst. Und das ist eben so eine kleine Grauzone.
Ah, okay.
Das ist irgendwie, das habe ich noch nicht ganz 100% durchblickt, aber so richtig reguliert ist es irgendwie nicht. Da hängt halt viel ab von so, ich sag mal so Vereinbarung mit Handschlag, ne?
Mhm.
Also was das Genmaterial angeht, was die Gesundheit angeht, was sowas angeht wie auch Ernährung spielt da ja eine Rolle, wie fit dann da dein Samen ist. Und inwieweit du bereit bist, mit diesen Kindern Kontakt zu halten, eine Bindung aufzubauen, dich in diesem Netzwerk sozusagen, das ist ja ein Netzwerk, was du da erschaffst, dein eigenes.
Klar.
Dein eigenes Netzwerk, eine WhatsApp-Gruppe mit allen deinen
Kindern.
Ja, deiner quasi Familie.
Aber mir fällt gerade ein, Stichwort gute Gene. Du hast mir auch mal privat erzählt, dass du dir das durchaus schon auch vorstellen könntest. Und du hast auch schon jemanden ins Auge gefasst, der dir deinen Samen spenden könnte. Und das war nicht ich.
Na, ich habe mir mal überlegt.
Willst du das vielleicht hier mal? Wer wäre das denn?
Ich habe mir überlegt, also wenn ich je einen Kinderwunsch dann verspüren sollte, aber bis dahin nicht die richtige Person gefunden habe, um das anzugehen, oder es halt physisch nicht möglich ist oder so, wen ich mir da am ehesten vorstellen könnte, ich bin am Ende hängen geblieben bei Ingo Zamperoni.
Ja.
Ich glaube, mit den Samen von Ingo Zamperoni macht man absolut nichts falsch.
Ja, da ist alles mit dabei.
Und das Kind, das könnte auch direkt hier in die Podcast-Recherche eingebunden werden. Das muss man ja auch mal wie wirtschaftlich denken.
Und da hast du jetzt doch noch so ein bisschen US-Election-Vibe mit reingebracht in deinen Tipp.
Ja.
Weil Ingo Zamperoni ja auch immer mit seinen Schwiegereltern dann nochmal eine Doku dreht.
Ja, genau, wie die das alles nochmal gespürt haben.
Weil die sind auch tief gespalten.
Ja.
Aber damit
habe ich ja nichts zu tun. Ich habe ja mit der Zamperoni-Familie nichts zu tun.
Genau,
ich
habe
nur den Samen.
Du hast ja nur Ingos Samen.
Also Ingo Zamperoni oder alternativ Evil Jared.
Alles klar. Also wenn ihr das hört, dann meldet euch gerne bei mir in meinen DMs. Ich organisiere das dann.
Bitte nicht in meinen DMs melden und Samen anbieten. Macht
das
bei Miguel gerne.
Man kommt gerne alle zu mir, bietet mir eure Samen an. Ich verwalte das dann im Hintergrund.
Dann
genau, ich mache dann erstmal. Ich gucke, wer Ingo Zamperoni ist oder vielleicht so ähnlich aussieht, wenn er sich selber nicht meldet.
Es geht gar nicht nur ums Aussehen. Ich bin ja nicht so oberflächlich. Es geht auch
um Intellekt und Prompter lesen kann der auch gut.
Schlau, höflich, charismatisch. Also ich habe da irgendwie ein gutes Gefühl.
Hat einen mega Haaransatz.
Ja.
Ach, Ingo Zamperoni ist ein Whole Package. Da brauchen wir uns nichts vormachen.
Absolut.
Also Ingo Samen kommt her und jetzt gehen wir weiter in den Tabs.
So, also jetzt haben wir einen Fall gesehen, der auf den ersten Blick so ein bisschen absurd wirkt, aber wo das Ganze anscheinend irgendwie funktioniert. Es wirkte recht harmonisch und das liegt eben halt daran, dass die total transparent kommunizieren. Es ist irgendwie so ein Positivbeispiel. Jetzt gibt es aber noch einen ganz anderen krassen und auch recht bekannten Fall von einem Niederländer namens Jonathan Jakob Meyer. Und dieser Fall ist wirklich so unfassbar. Es gab dieses Jahr auch eine Netflix-Doku über diesen Fall. Diese Doku habe ich mich jetzt auch mal durchgeskippt. Guck mal hier.
Overseas, a Dutch man is facing legal action for allegedly fathering at least 550 children.
Holy s***!
Why are you putting so many children on this earth? Why?
It's become an addiction for him. He actually can't stop himself.
Also der Typ ist samenspendesüchtig.
Okay, das ist jetzt ein ganz anderes Level.
Ja, der Mann mit 1000 Kindern.
1000 Kinder?
Diese Doku, das ist kein Witz.
Ach du Scheiße.
Pass auf, es wird erzählt darin eben die Geschichte von diesem Jonathan Meyer, der im Zentrum eines riesengroßen Samenspendeskandals steht. Er hat nämlich zahlreichenden samensuchenden Familien einfach nicht erzählt, wie vielen Familien er schon sein Genmaterial zur Verfügung gestellt hat, was zu einem Riesenskandal geführt hat.
Ja.
Eine der Frauen, die jetzt hier in dieser Netflix, ich glaube es sind 3 Folgen, genau, diese Doku, zu Wort kommen, ist Nicolette aus den Niederlanden, die sich danach gesehnt hat, Mutter zu werden. Die lebt in einer lesbischen Partnerschaft. Und im Internet hat sie eben das Profil gefunden von diesem Jonathan, privater Samenspender. Sie glaubt, der passt perfekt, lange blonde Locken, blaue Augen, schönes Lächeln, macht irgendwie Versprechungen, für das Kind da zu sein und behauptet, er hätte erst 2 Familien bisher geholfen. Und die beiden arrangieren ein Treffen. Maya kommt zu Nicolette nach Hause, geht ins Badezimmer und hinterlässt ein kleines Becherchen mit seinem Samen. Und Nicolette spritzt sich das ein und
sorry,
wird
ich muss die
schwanger.
Zeit, ich muss die ganze Zeit kichern. Ich bin wirklich, fühle mich gerade wie 15 irgendwie.
Ja, aber so läuft das hier dann
ja,
in den meisten
weiß,
Fällen
ich
wohl
weiß,
ab.
Dass das so abläuft, aber er hinterlässt ein Becherchen mit seinem Samen und sie spritzt sich das ein.
Das habe ich jetzt so ein bisschen erzählt wie ein Märchen. Wer hat von meinem Becherchen getrunken?
Wer hat in mein Becherchen gewichst?
Wer hat von meinem Tellerchen gegessen? Das Märchen von den 3 Bären mit den Samen.
Tausend Kindern. Hinter den 1000 Bergen.
Das kommt davon, wenn man immer hier was schön erzählen will. Dahinter liegt ja ein kleines Becher. Okay, ich erzähl seriöser weiter. Pass auf, es nimmt nämlich jetzt einen krassen Turn. Ich lasse es mal Nicolette selber erzählen.
I work at the preschool as a teacher and my colleague used a donor as well. And she asked me, do you know who your donor is? And I said, yes, of course I know who my donor is. And where does he come from? Well, he's coming from Den Haag. And then I saw her face like going, oh. And I asked, oh, what do you mean? Well, my donor is coming from Den Haag as well. She said, what is his name? And I said, Jonathan. And then we were like on the hallway at work. I think we laughed. And I remember her telling me, well, in that case, our kids will know each other and they will grow up as siblings, half-siblings. And we're like, oh, wow, that would be great, a little family.
Ja, also stell dir das vor, du unterhältst dich bei der Arbeit mit deiner Kollegin und dann stellt ihr fest, ah, wir haben denselben Samenspender, unsere Kinder sind Halbgeschwister.
Ja, ist irgendwie ein weirdes Feeling.
Und erstmal denken sie sich, naja, okay, hahaha, lustiger Zufall, they laugh it off und sagen, okay, dann sind wir sowas wie eine kleine Familie. Tun das als ein Zufall ab. Und jetzt pass auf, diese vermeintlichen Zufälle häufen sich jetzt. Dann wird nämlich Nicolette eines Tages noch von einer anderen Kollegin angesprochen auf die Ähnlichkeit ihrer Töchter. Die haben irgendwie dieselbe Haarfarbe, Augenbrauen, ähnliche Ohren. Und auch sie finden heraus, sie teilen sich denselben Samenspender.
Und diese arbeiten alle in der gleichen Firma?
Die wohnen alle in derselben Kleinstadt.
Und die haben alle eine Samenspende quasi
beansprucht? Von diesem Jonathan aus Den Haag. Nicolette erfährt von immer mehr Frauen, die von diesem Jonathan Meyer schwanger geworden sind. Von einer Bekannten, von der Freundin ihres Ex-Freundes, einer Frau aus ihrem Heimatort. Und sie fragt sich, wenn es allein in meinem Umfeld so viele Kinder von diesem Typen gibt, wie viele sind das insgesamt auf der Welt? Turns out, es sind unfassbar viele Kinder. Der Typ ist ein Seriensamenspender, kann man so sagen. Und er ist der Vater von hunderten Kindern, wahrscheinlich tausenden Kindern, die man bis heute noch nicht nachvollziehen kann.
Ach du Scheiße. Hoffentlich verlieben die sich nicht ineinander und lernen sich kennen und dann wissen die nicht voneinander, dass sie den gleichen Vater haben.
Das ist jetzt die große Angst. Also da laufen Kinder rum, die dasselbe Genmaterial teilen, die teilweise in derselben Kita sind, die im selben Ort wohnen, die sich irgendwo treffen können auf irgendwelchen Dating-Apps, wo du nicht als erstes Gesprächsthema hast, oh ja, ich bin übrigens ein Samenspendekind, oh ja, ich auch, lass uns mal, also das ist halt, das kommt ja eventuell erst zu spät zur Sprache, sowas. Das ist ein super heikles Thema und nicht nur, dass sowas passieren könnte. Ich denke mir auch, was das psychisch mit dir macht. Stell dir vor, du erfährst heute, ich habe 2000 Geschwister. Das macht doch was mit dir. Da fängst
ja,
du doch
macht
an.
Macht das was mit, oder man kann, vielleicht kann man es ignorieren.
Ich glaube nicht. Ich könnte das nicht ignorieren, wenn ich wüsste, ich habe 2000 Halbgeschwister irgendwo.
Ich weiß nicht, vielleicht wäre ich da gut darin, das zu verdrängen.
Meinst du?
Also ich hätte bestimmt Angst.
Die haben alle irgendwo einen Podcast.
Ja.
Ja, es ist gar nicht, also es ist ein bisschen witzig, aber natürlich ist es für sehr, sehr viele Kinder jetzt einfach ihre Lebensrealität und gar nicht so witzig. Und in dieser Doku geht es jetzt eben darum, wie sich diese Familien zusammenfinden und wie sie versuchen, diesen Typen zu stoppen. Sie schalten Anwältinnen ein und versuchen irgendwie dieser Sache auf den Grund zu gehen. Wer ist dieser Typ und wie viele Kinder hat dieser Typ gezeugt? In der ganzen Welt, allein in den Niederlanden, hat er bei 11 Samenbanken gespendet, international noch viel mehr. Und in den Niederlanden hat ein Gericht ihm jetzt eben verboten, damit weiterzumachen. Er hat vor Gericht ausgesagt, 600 Kinder alleine dort gezeugt zu haben und weltweit natürlich noch mehr, plus die ganzen privaten Spenden, wie gesagt, diese Grauzone, die nicht dokumentiert ist bei irgendwelchen Samenbänken.
Also da hätte man die Verantwortung gehabt, zu gucken, dass es zumindest nicht alles im gleichen Ort irgendwie landet.
Es ist
oder
alles
so.
Ganz, ganz shady und die Doku spekuliert zeitweise mit 3000 Kindern.
Boah.
Er hat nämlich dann natürlich nicht nur in den Niederlanden gespendet, er hat im Ausland weitergemacht, er hat in der Ukraine weitergemacht, er ist in Mexiko unterwegs gewesen. Da kann natürlich auch sein, dass er da noch privat das ein oder andere Kind gespendet hat.
Der war das hauptberuflich.
Ja, die Nachkommen leben auch in Spanien, in Deutschland, in Italien, in Belgien, in Australien, in Argentinien. Er hat ein weltweites Netzwerk aus Kindern geschaffen, dieser Typ. Und hat in seinem Leben so viel Samen gespendet, um tausende biologische Kinder zu haben. Und in den Niederlanden ist es eben auch so geregelt, maximal 25 Kinder oder 12 Familien. Das ist die Regel, damit das halt nicht überhand nimmt, dass du halt sowas wie psychische Probleme, Inzest, haben wir eben schon angesprochen, dass du das halt ausschließen kannst. Und du gehst halt davon aus, dass das halt sehr negative Folgen für die Nachkommen haben kann. Und jetzt gibt es noch eine andere hochproblematische Geschichte, die in dieser Doku auch auftaucht. Es geht nämlich darum, dass es wohl noch einen zweiten Mann gibt, der involviert ist. Und er und dieser Meier hätten sich gegenseitig aufgestachelt, wie so eine Art Wettbewerb, wer mehr Kinder in die Welt setzt.
Ah, nee, das ist ja ekelhaft.
What is going on? With Manners.
Wirklich.
Auch sollen sie die Spermien teilweise gemischt haben, um so ein bisschen wie so ein Überraschung.
So ein Wettbewerb.
Ja, und dann einfach Mystery und dann mal gucken, wer es wird. Welche Spermium ist schneller?
Das wäre bestimmt auch mal ein gutes Fernsehkonzept.
Ja.
So Deutschlands
Promi-Spermien gegeneinander antreten lassen.
Deutschlands schnellste Spermien. Ja. Wenn man dann quasi unterschiedliche Promi-Spermien in einen Topf macht, dann wird das Kind ausgetragen und dann mit einem Vaterschaftstest findet man raus, welcher Promi die schnellsten Spermien hat.
Super lustiges Konzept, dann auch für die Leihmutter, ne?
Genau, ja. Aber das ist so, das musst du mit den Moralvorstellungen von RTL sehen.
Ja.
Wäre jetzt nichts für die ARD, aber ich würde es mal jetzt kostenlos als
Kannst
Idee...
Kannst du RTL Plus mal pitchen.
Das werde ich RTL Plus mal pitchen.
Naja, und das, was du jetzt hier so lustig verkaufst, ist halt wirklich dann, also es ist passiert, ne? Die haben da ein Mystery-Rennen drum gemacht.
Ach nee.
Und dieser Typ Meier äußert sich in der Doku nicht dazu und hat irgendwie so eine ganz, ganz weirde Art, damit umzugehen. Zum Beispiel nervt es ihn, dass sich alle immer auf Sachen wie seine Haare und sein Aussehen konzentrieren. Er ist ja auch sehr pünktlich und höflich. Zum Beispiel. Das vergessen die Leute ja immer. Er hat ja so viele gute Eigenschaften. Also es ist so absurd, wie der damit umgeht. Der Richter hat ihn dann auch noch gefragt, wie er sich das vorstellt. Mit 550 Kindern hat er gesagt, das ist halt ein neues Konzept. Das müssen wir halt gestalten. Also der ist irgendwie ein bisschen Larifari. Um es jetzt mal sehr vorsichtig auszudrücken.
Ja, ich mag den nicht sonderlich.
Bis hin zu hochkriminell wahrscheinlich.
Wollte gerade sagen.
Ja.
Der ist quasi das Gegenteil eines Serienkillers.
Im Prinzip reversed Serienkiller, aber es ist auch nicht gut.
Nein, nein. Also es ist auch kriminell einfach.
Ja.
Oder es ist offiziell kriminell, ja.
Also es ist vor Gericht gelandet und sie haben es ihm verboten. Ich weiß nicht genau, wie das eingestuft wird, aber es ist nichts, was okay ist.
Ja.
Und die Kommentare in der Doku gehen auch sehr in die Richtung, also wie sehr muss der Gottkomplex vorhanden sein, dass du halt irgendwie das Gefühl hast, ich muss tausende von Kindern in die Welt setzen, die mit meinem Genmaterial durch die Gegend laufen. Scheint schon eine besondere Form der irgendwie Persönlichkeitsstörung zu sein. Andere sagen, er ist im Prinzip der moderne Genghis Khan, weil es gibt ja diese Urban Legend, das habe ich nochmal nachgeschaut, beziehungsweise was ich dachte, was eine Urban Legend ist, dass irgendwie halb Europa mit Genghis Khan verwandt ist, weil der angeblich so viele Kinder gezeugt haben soll. Es ist nicht ganz so viel, aber ich habe in verschiedenen Artikeln gelesen, dass bei 16 Millionen Menschen, da konnte nachgewiesen werden, dass die Nachfahren von Genghis Khan sind. Ich weiß nicht genau, wie reliable diese Studie ist. Wie ich es verstanden habe, haben die sich das Y-Chromosom angeschaut bei Männern, weil die nahezu 1:1 von Vater zu Sohn weitergegeben werden. Und so ist dann rausbekommen, hochgerechnet, 16 Millionen Menschen sind Nachfahren von Genghis Khan. Der soll Hunderte, wenn nicht Tausende von Kindern gezeugt haben und einen richtig guten Hit. Nicht nur Genghis Khan, zum Beispiel auch ein chinesischer Kaiser hat 1,5 Millionen Nachkommen. Und es gibt noch 9 weitere Männer in Asien, die so große Abstammungslinien hinterlassen haben. Und Asien eben, das hängt damit zusammen, dass bisher vor allem diese Region danach untersucht wurde. Das Reich von Genghis Khan, das mongolische Reich, das gilt ja auch als größte Reich der Geschichte. Also das ist auch so ein Machtding. Das finde ich irgendwie wahnsinnig interessant, dass da irgendwie auch natürlich viele Größenwahn dazu gehört, seinen Samen durch die Weltgeschichte zu spritzen.
Ah, ja wirklich, ah, ich kann nicht mehr, es ist ekelhaft.
Kann nicht mehr. Als Rausgehe für dich noch, passend dazu, habe ich noch einen ganz frischen Artikel gefunden von letzter Woche über Elon Musk, der nämlich jetzt auch Menschen sein Sperma anbietet. Er will in Texas so eine Familienanlage errichten und er macht sich ja irgendwie Gedanken über Bevölkerungsrückgang, zum Beispiel in den USA. Also Verschwörungstheoretiker, wissen wir alle, fantasiert von irgendwelchen Zivilisationszusammenbrüchen und deswegen möchte er eben mehr Kinder jetzt zeugen und so eine Nachkommenschaft aufbauen, hatte der New York Times berichtet. Ich weiß nicht, ob es so schlau ist, noch mehr Menschen mit Elon Musks DNA in der Welt rumlaufen zu haben.
Von allen Sachen, die Elon Musk spenden könnte, ja, sind die Spermien wirklich das Letzte, was
wir
brauchen.
Das Letzte, was wir wirklich haben wollen.
Das Letzte, was wir von ihm wollen, sind die Spermien. Gib Geld.
Er sucht aktiv Frauen, die Kinder mit ihm haben wollen. Im Freundesbekanntenkreis, er hat auch Zwillinge mit einer Angestellten, glaube ich. Er bietet das auch Paaren an. Will man wirklich nicht haben. Und da gab es ja auch noch dieses Jahr, da schlage ich jetzt auch wieder den Bogen zum US-Wahlkampf, als Taylor Swift sich für Kamala Harris ausgesprochen hat in diesem Post, hat sie den ja unterschrieben mit Childless Cat Lady, weil sie sich da ja über J.D. Vance lustig gemacht hat, der gegen Frauen gehetzt hat, die keine Kinder haben. Und da hat Musk sich ja auch eingeschaltet und gesagt, fine Taylor, I will give you a child and guard your cats with my life. Und da schließt eben auch die New York Times den Artikel mit, naja, es war wohl nur so halb Spaß, dass er da Taylor Swift seine Spermien angeboten hat. Also Elon Musk ist gerade auch komplett auf dem Genghis Khan Jonathan Meyer Train, der Welt irgendwie so viel Genmaterial wie möglich zur Verfügung zu stellen. Also Männer oder manche Männer zumindest sind obsessed mit ihren Samen. Und ich finde das so krass. Männer haben eh schon irgendwie strukturell so viel Macht und die haben ja irgendwie damit auch noch so eine Power, die eigentlich unendlich ist. Also die können sich irgendwo im Verborgenen so ein Nachkommensnetzwerk aufbauen weltweit. Das finde ich einen ganz, ganz, ganz gruseligen Gedanken. Also Samenspenden einerseits top, wenn es natürlich reguliert ist und einvernehmlich, aber ich finde das wirklich irgendwie schockierend, was für Dimensionen das auslösen kann.
Ja, weniger ist mehr, gilt auch bei der Samenspende.
Less is more, people.
Less is more. Ich habe mir gestern Abend noch, um mich auf die US-Wahl vorzubereiten, den Film The Apprentice im Kino gesehen. Der ist ja gerade aktuell in ein paar deutschen Kinos. Der wird nicht so wahnsinnig prominent gefeatured.
Ich habe ihn leider noch nicht gesehen. Ich will den aber unbedingt sehen. Das ist ja der Film für die, die es auch noch nicht auf dem Schirm haben. Eigentlich die Biografie von Donald Trump und zwar in jungen Jahren. Also spielt in den 70ern und 80ern und zeigt so ein bisschen seine Ursprünge und seinen Aufstieg.
Genau. Vielleicht
kannst du noch ein bisschen mehr zur Handlung
genau,
sagen.
Genau, also wie ist er zu dem Monster geworden, dass er heute ist? Das ist so ein bisschen die Frage des Films. Donald Trump wird gespielt von Sebastian Stan und Jeremy Strong spielt auch mit. Den kennt man als Sohn aus Succession. Und der Film zeigt eben, wie Donald Trump seine ersten geschäftlichen Erfolge hinlegt und alles so ein bisschen unter der Obhut von seinem Anwalt und so eine Art Mentor Roy Cohn, der ihn zu diesem skrupellosen Typen trainiert hat, aber dann selbst von ihm am langen Arm verhungern lassen wurde. Und der Film ist wirklich sehr, sehr hart to watch. Hier kleine kurze Triggerwarnung für 1-2 Minuten nur, während wir noch über den Film reden. Also man sieht da wirklich in einer sehr langen Szene, wie Donald Trump seine Frau vergewaltigt, wie er Homosexuelle erpresst, die korrupteste Politik fährt, um seine Luxusbauten in New York zu finanzieren. Man sieht ihn dabei, wie er aufgeschnitten wird für eine Schönheitsoperation. Also der wird wirklich so schonungslos als der schlimmste Ekeltyp dargestellt. Deswegen halt sehr, sehr hard to watch.
Aber hast du das Gefühl, also muss jetzt hier keine ausschweifende Filmkritik hinlegen, aber wie war irgendwie das Filmerlebnis, würdest du empfehlen?
Also es ist dramaturgisch sehr, sehr gut, sehr, sehr gut gespielt, sieht sehr eindrücklich aus und man bekommt, obwohl man ja irgendwie alles schon über diesen Charakter Donald Trump weiß, also man hat jetzt nicht das Gefühl, da müsste man noch irgendwas offenlegen, wir alle wissen, das ist der übelste Ganove.
Und trotzdem, der ist ganz orange im Gesicht, ne?
Und hat ganz, ganz kleine Hände. Das hätten wir vielleicht ein bisschen öfters noch im Wahlkampf sagen müssen, diesmal, um das noch zu verhindern. Ne?
Ja. Und er will eine Mauer bauen.
Ja, genau. Trotzdem habe ich den Eindruck gehabt, dadurch, dass man das so fiktionalisiert, so eine Innenansicht geliefert bekommen hat, in diesem Film, hat man das nochmal irgendwie eindrücklicher und prägnanter erzählt bekommen. Und das ist wahrscheinlich auch nicht ohne Grund, dass Donald Trump versucht hat, mit seinem Anwaltsteam mit diversen Unterlassungsaufforderungen zu verhindern, was nicht geklappt hat. Ich glaube, die Strategie war so ein bisschen, den Film zumindest so weit die Veröffentlichung zu verzögern bis nach dem Wahlkampf. Jetzt ist er vor dem Wahlkampf schon entschieden. Also, dass allein so eine Fiction jetzt nochmal so eine politische Machenschaften in diesem US-Wahlkampf irgendwie mit ein bisschen die Strippen zieht, das ist allein ja schon sehr, sehr interessant.
Total.
Der Film heißt natürlich The Apprentice, übersetzt der Lehrling, als Anspielung zu Donald Trumps Reality-Serie, mit der er im US-Fernsehen so einer breiten Masse bekannt geworden ist, nachdem er natürlich schon dieser Luxusbauten-Mogul in New York war. Das ist so ein bisschen die Phase, die in dem Film erzählt wird. Und diese Reality-TV-Star-Phase, die war ja dann weitaus danach. The Apprentice lief auf NBC von 2004 bis 2007. Das ist die Serie, wo Donald Trump selber dann Nachwuchsunternehmer coachen sollte und dann immer quasi rausgeschmissen hat mit dem berühmten Satz:
You're fired, you're fired, you're fired. You're fired.
You're fired.
You're fired. Das ist natürlich der Catchphrase von Donald Trump. Und nach dem Film habe ich jetzt zu dieser Reality-TV-Show nochmal meine Tipps geöffnet und den Wikipedia-Artikel überflogen und etwas entdeckt. Und zwar gab es in diesem Wikipedia-Artikel einen Reiter mit der Überschrift internationale Ausgaben mit der Info, dass dieses Format in 17 weiteren Ländern ausgestrahlt wurde. Zum Beispiel in Brasilien, O Aprendiz, in Belgien, The Top Manager, in Finnland hieß es Dili, finde ich irgendwie ganz süß. Norwegen heißt einfach die Kandidaten, Russland Kandidat und es gibt aber auch eine deutsche Version von The Apprentice, der Sendung, die Donald Trump berühmt gemacht hat mit dem Namen Big Boss. Und Caro, wer könnte jetzt auf dem Stuhl in Deutschland von Donald Trump sitzen? Hast du irgendeine Ahnung?
Das wirst du mir jetzt sagen.
Es war Rainer Kallmund.
Aha.
Ja, Rainer Kallmund, der berühmte Fußballmanager, unser Kalli, Bayer 04 Leverkusen, weiß sogar ich als überhaupt Fußballnulpe. Ja, es gab mal in Deutschland eine Adaption von The Apprentice auf RTL mit Rainer Kalli Kallmund, Big Boss.
In welchem Jahr war das?
Das war im Jahr 2004 und nachdem ich jetzt diese Info hatte, haben sich die Tabs natürlich quasi wie von alleine geöffnet und ich schwöre, ich habe wirklich alles daran gesetzt, alles über diese mysteriöse Sendung herauszufinden, aber jetzt kommt's, es gibt nahezu nichts von dieser Sendung aufzutreiben.
Nicht im RTL, Mediathek, Archiv, irgendwas, gar
nichts. Nichts, nicht mal auf YouTube. Ich bin an die Decke des Internets gestoßen mit dem Wunsch, längere Ausschnitte aus Big Boss mit Rainer Kallmund zu sehen. Alle schweigen zu dieser Serie. RTL hält das unter Verschluss, ähnlich wie beim Kipproll-Fallspektakel von ProSieben, was wir hier auch mal besprochen haben. Die Regierung möchte nicht, dass wir diese alte Sendung gucken können. Wahrscheinlich, weil sie zu gefährlich ist, habe ich mir jetzt gedacht.
Ich denke auch. Was ist, wenn Leute da auf Ideen kommen, wenn sie das Format sehen.
Nicht, dass jemand auf den Trichter kommt, dass Rainer Kallmund der deutsche Trump ist und vielleicht Bundeskanzler wird. Ja. Das will RTL bestimmt verhindern. Sag jetzt mal ich.
Ja.
Das ist jetzt nur eine Theorie.
RTL oder vielleicht die da oben.
Oder beide zusammen,
oder beide
Hand in
zusammen.
Hand. Wer weiß das schon. Ich habe wirklich alles durchgepflügt und es gibt wirklich nur ganz, ganz wenige sehr kurze Clips, die teilweise nicht länger als einen Satz gehen. Aber da sagt Rainer Kallmund so geile Sachen wie:
Ich kenne Rechtsanwälte. Wissen wir, die machen? Die sind zu dämlich, um Taxi zu fahren, weil sie die Straße nicht finden.
Ja, das ist schon mal ein Banger-Zitat.
So, das klingt doch nach vielversprechendem, feinsten deutschen Trash-Fernsehen, wie wir es lieben und für unseren Podcast jetzt eigentlich genüsslich durchdeklinieren würden.
Wenn es denn da wäre.
Wenn es denn da wäre. So, und ich habe jetzt wirklich versucht, jedes Fitzelchen, das es noch über diese Sendung gibt im Internet, hervorzukramen. Und ich habe ein paar vielversprechende Artikel gefunden und Besprechungen über diese Sendung, durch die ich dann doch ein bisschen schlauer wurde. Also erstmal zum Konzept. Das ist natürlich sehr ähnlich dem zu The Apprentice mit Donald Trump. Bei Big Boss mussten 12 BewerberInnen gemeinschaftlich unterteilt in 2 Gruppen Aufgaben lösen. Zum Beispiel so Werbekampagnen entwickeln oder Veranstaltungen planen. Und dadurch wollte eben der Big Boss Rainer Kallmund herausfinden, wer von ihnen am ehesten ein Team anführen kann, um ein Unternehmen zu führen. Heißt, 12 Main Character, die alle den Ton angeben wollen, sollten jetzt nun aus einer Gruppe herausstechen, um herauszufinden, wer besonders gut den Ton angeben kann. Das ist natürlich schon mal eine explosive Stimmung, die da hergestellt wird. Und jede Folge hat Kalli dann die Person, die er am schlechtesten fand, einfach rausgeworfen. Und der oder die Gewinnerin sollte am Ende der Staffel ein Startkapital von 250.000 Euro bekommen für ein eine Firmengründung.
Hatte der auch einen, so einen Catchphrase, den die Leute rausgeschmissen hat? So, du bist hier feuert oder war dann, was weiß man nicht.
Das,
ne?
Weiß ich nicht.
Es ist nicht erhalten.
Es ist einfach nicht erhalten. Ich finde das eigentlich unmöglich, dass es quasi Videomaterial von gewissen Sachen gibt, die nicht im Internet auffindbar sind. Aber Big Boss ist da scheinbar ein Beispiel für. So, und die Bewerber, auf die Big Boss Kalmund trifft, haben eben unterschiedliche Ausbildungen, haben entweder ein Hochschulstudium hinter sich oder schon mehrjährige Berufserfahrung in irgendeiner leitenden Funktion. Sie wollen auf jeden Fall halt irgendwie Kleinunternehmer, Unternehmerin werden. Charakteristisch war es wohl auch wie bei The Apprentice, dass Rainer Kalmund die Kandidatin immer ja so gehörige Einläufe verpasst hat. Mhm. Eigentlich so in der Manier von Donald Trump, aber halt auf Rheinländisch. Da habe ich jetzt doch einen Clip noch gefunden mit einem Fitzelchen-Ausschnitt, das aber wiederum eigentlich schon fast bearbeitet wurde von Kalkofes Mattscheibe. Davon gibt es nämlich einen Clip, wie Kalkofes Mattscheibe
das parodiert.
Und davor ist ja immer ein Originalclip und den fahre ich mal ab.
Das ist der entscheidende Fehler. Ihr habt Würstchen bestellt, die ihr nachher nicht mehr abverkaufen könnt. Und ihr habt Würstchen bestellt in einer Menge, die der Verkaufte, die zwei nicht abwickeln konnten und ihr vier nachher gar nicht mehr dazu beisteuern könntet. Dann seid ihr richtigerweise alle in den Verkauf gegangen. Und dann ist 1, 2, 3, 4 große Verkäufer und du der Leiter, die sagen, jetzt nehme ich mal einfach die armen Säcke, die draußen an der Front marschiert sind.
Also ich kann nicht folgen, muss ich sagen.
Es geht wohl irgendwie um Würstchen und dem platzt irgendwie die Hutschnur, weil die sich verkalkuliert haben mit diesen Würstchen. Aber der Kontext ist eben nicht so richtig klar, weil das sind wirklich die einzigen beiden Clips, die man in halbwegs okayer Qualität finden kann. Ansonsten habe ich mein gesamtes Wissen über diese Sendung jetzt über Artikel herausgefunden.
Ich habe es hier mal gerade irgendwie bei Google eingegeben, um vielleicht noch einen Tab aufzustöbern. Und da sehe ich jetzt hier bei Besetzung zum Beispiel Rainer Kalmund, aber auch Leute wie Ruth Moschner, Olli P., Alexandra Bechtel, haben die da irgendwie moderiert? Die waren ja wohl nicht KandidatInnen.
Nee, die waren nicht KandidatInnen. Es gab so Jurys, die wohl gewechselt haben. Wer auch in der Jury war, war wohl Roland Tichy, den man mittlerweile von diesem rechtspopulistischen Nachrichtenmagazin Tichys Einblick kennt. Ja. Der ist Pegida- und AfD-Sympathisant. Mhm. Also interessante Besetzung.
Vielleicht ist es auch deswegen verschwunden, wegen der zweifelhaften Besetzung.
Ich weiß es nicht so ganz. Auf jeden Fall habe ich versucht, halt Sachen rauszufinden, was in dieser Sendung sonst so passiert ist, abseits von Besetzung, sondern was ist da dramaturgisch passiert. Und das Einzige, was ich noch rausfinden konnte, war über ein Spiegel-Interview mit der Finalistin. Da stand dann nämlich drin, dass im Finale zwei junge Unternehmerinnen standen. Carmen Domen, die 25 Jahre alt war, und Sandra Trögel, die war 23, also zwei Girlbosses, die Unternehmerin werden wollten. Der Spiegel hat es damals wohl aber so ein bisschen anders wahrgenommen. Wie man in diesem alten Interview nachlesen kann, war die allererste Frage des Spiegel an die Finalistin im Jahre 2004. Bei Big Boss sind sie Finalistin. Ein Duell kühler Blondinen mit Krallen. Stand das von Anfang an im Drehbuch?
Oh nee. So.
Ja, in dem Interview,
2000er, ne?
Genau, in dem Interview wird dann auch noch drauf eingegangen, wie gemein die Kandidatin und Jurorin wohl untereinander gewesen sein sollen. Sandra Trögel wurde wohl heimtückisch, selbstverliebt, verlogen, zickig und bissig genannt. Und das ist die Gewinnerin. Da frage ich mich, wie die anderen wahrgenommen wurden.
Na, Bossqualitäten vielleicht. Das hat Kalli in ihr gesehen. Ach,
aber Kalli hat auch über sie gesagt, sie hat Rasierklingen unter den Engelsflügeln. Woraufhin sie im Interview erklärt hat, dass sie das besonders getroffen hat mit diesem eiskalten Engel, da sie Christin ist und Engel haben für sie eine tragende Symbolik.
Ja, also, die haben keine Rasierklingen.
Die haben keine Rasierklingen, ja. Überraschenderweise ist Big Boss in Deutschland total gefloppt. Das US-Format haben 20 Millionen im Durchschnitt geguckt. Im Vergleich zu Deutschland war die erste Ausgabe noch mittelmäßig mit 3 und 4 Millionen ZuschauerInnen.
Naja.
Dann aber muss man nicht lange googeln, bis man die Schlagzeilen findet. Katastrophaler Abend, Big Boss stürzt ab und neuer Tiefpunkt für RTLs Big Boss. Also am Ende waren es ja nur noch so knapp 2 Millionen, die das geguckt haben.
Das ist doch viel für Deutschland.
Heutzutage, aber 2004 war das nicht gut.
Sehr, sehr, sehr viel weniger Menschen als in den USA.
Und tatsächlich habe ich auch noch eine interessante Stelle gefunden in einem Artikel. Da schreibt der Spiegel, dass TV-Entertainer Thomas Gottschalk das Format kritisiert, dass die neuen Shows alle künstliche Situationen erschaffen, die das reale Leben gar nicht bieten würde. würde. Die deutschen Serien seien einfach nur aus Amerika eingekauft und würden dann als neue Errungenschaften angepriesen. Also Thomas Gottschalk saying that früher war alles besser, sind's 2004. Manche Sachen ändern sich eben nie. Ja, also es hat irgendwie scheinbar viel für Furore gesorgt, dieses Format, aber so richtig interessiert hat's keinen. Aber ich muss, glaube ich, sagen, ich habe da jetzt nochmal so ein bisschen recherchiert, was so die politische Einstellung von Rainer Kallmund angeht, ob er denn jetzt wirklich in Frage käme für einen deutschen Donald Trump. Und ich glaube, da können wir alle aufatmen und uns beruhigen. Ich habe nämlich eine Szene gefunden, wo Rainer Kallmund bei Markus Lanz zu Gast ist und über Alexander Gauland von der AfD Folgendes zu sagen hat.
Das ist doch schon so offenkundig, was der da politisch mit versucht rauszukitzeln. Da muss ich sagen, Junge, du musst bei uns aus dem Land raus. Du musst direkt abhauen. Wenn ich könnte, würde ich ihm die Briefmarke geben und auf Wiedersehen.
Bäm!
Würde ich die Briefmarke geben President. Und auf Wiedersehen. So, das ist mein Statement. Das unterstützen wir natürlich. Auf Alexander Gauland Briefmarke drauf und auf Wiedersehen. Du musst das Land verlassen. Also das sind für mich am Ende des Tages doch Big Boss Qualitäten.
Ja.
Das unterstützen wir natürlich.
Kalli übernimmt Deutschland.
Genau, und deshalb könnte jetzt RTL auch mal die alten gefloppten Folgen von Big Boss auf RTL Plus rausrücken, wenn da doch eh keine Gefahr besteht.
Ja.
Da gibt es doch momentan eh nicht so viele andere Sachen zu gucken auf RTL Plus. Da können wir mal schön mal einen guten Abend verbringen mit alten Big Boss Folgen. Also das würde ich mir wirklich wünschen.
Ja, Miguel, vielen Dank für diese Einordnung zur US-Wahl von dir.
Gerne.
Wir bleiben gespannt, wie es ausgeht und verabschieden uns jetzt aber erstmal für diese Woche.
Oh, jetzt schon.
Oh. Aber, Leute, wenn ihr zu Hause offene Tabs habt, ne, dann könnt ihr uns die ja zuschicken. Dann können wir uns die ja angucken.
Ja, genau. Zum Beispiel an toomanytabs@ndr.de oder aber ihr schreibt uns eine DM auf Instagram oder auf anderen Social Platforms. Da heißt du
@carowobs und du heißt @miguelrsa.
Richtig. So, und jetzt haben wir noch, wie immer, eine gute alte Cross-Promo. Bis dann.
Bis nächste Woche.
Tschüss.
NDR Cross-Promo, Cross-Promo, Cross-Promo.
Wir haben für euch heute mal wieder eine Serienempfehlung aus der ARD Mediathek, die ich euch wirklich ans Herz legen kann, weil ich sie selber schon geguckt habe. Es ist die Serie Schwarze Früchte. Die ist wirklich sehr, sehr sehenswert, ist sehr unterhaltsam, sehr lustig, hat auch Tiefgang.
Es geht in der Serie um die Freunde Lalo und Carla und die beiden kämpfen darum, für ihre Persönlichkeit gesehen zu werden, als queere schwarze Menschen akzeptiert zu werden und für ihre Arbeit wertgeschätzt zu werden. Es ist wirklich eine absolute Too Many Tabs Empfehlung.
Ja.
Schaut euch das doch mal an. Viel Spaß beim Bingen in der ARD Mediathek.
Viel Spaß.
Cross-Promo Ende.
Too Many Tabs ist eine Produktion von TRZ Media im Auftrag des NDR.
Wir sind eure ModeratorInnen, Miguel Robitzky und Caroline Worps.
Producerin Henny Koch.
Ausführender Produzent TRZ Robin Drömer.
Ausführende Produzentin NDR Johanna Leuschen.
Redaktion NDR Sarah Seitz und Sascha Sommer. Musik Joel Delato.
Neue Folgen gibt es immer mittwochs in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Too many tabs, too many tabs, too many.